Wir haben heute Morgen von Bärbel eine Stelle aus dem Lukas-Evangelium gehört. Und ich hatte mir ein paar Gedanken dazu gemacht. Ich wollte mal fragen, ob du ein Schieber bist. Ein Schieber oder ob wir Schieber sind. Ich will mal ein Selbstzeugnis geben. Ich bin ein Schieber. Was will das meinen? Diesen Ausdruck habe ich einmal gehört und da sollen Menschen beschreiben, die, wenn etwas Schwieriges, etwas Unangenehmes ihnen bevorsteht, dass sie es dann aufschieben. Ein Telefonanruf oder die Steuererklärung beispielsweise sind ein gutes Beispiel dafür, dass man sagt, das kann ich doch auch morgen erst anfangen. Und so ist es mit vielen Dingen, die uns belasten, die uns nicht angenehm sind. Das schieben wir vor uns her und irgendwann kriegen wir die Krise und Panik erfasst uns, weil der Termin plötzlich wie eine Wand vor uns steht. Oder aber, das Schlimmere, es fällt einfach unter den Tisch. Die Sache wird in Anführungsstrichen ausgesessen. Irgendwann ist es dann nicht mehr notwendig, obgleich es vielleicht gut gewesen wäre, wenn wir uns dieser Sache angenommen hätten. Ein unangenehmes Telefongespräch beispielsweise mit meinem Bruder, Schwester, Eltern, Freunden oder Bekannten, wo man etwas hätte klären müssen, was so atmosphärische Störungen betrifft. Und man scheut sich davor, sehe ich zurück und sage, morgen ist ja vielleicht ein besserer Tag als heute. Ich will berichten, dass ich auch einen Menschen kenne, der kein Schieber ist. Wie war das noch am Anfang? Vers 51 des 9. Kapitels im Lukas-Evangelium. Es heißt, es begab sich aber, als sich die Tage vollendeten, dass er, also Jesus, in den Himmel emporgehoben werden sollte, da richtete er sein Angesicht nach Jerusalem, um dorthin zu reisen. Ihm war bewusst, was ihm bevorsteht. Wir wissen aus Gethsemane, wie sehr dieses Ereignis an ihm nahe gekommen ist, an ihn sozusagen gekratzt hat, ihn belastet hat. Er wusste, was es bedeutet, was auf ihn zukommt. Und er schiebt es eben halt nicht, sondern richtet sein Angesicht nach Jerusalem, um eben halt diese Sache in Angriff zu nehmen. Es war Gottes Wille, es musste sein, und darum machte er sich auf den Weg. Und er machte es nicht planlos, wie wir sehen. Im Vers 52 geht es nämlich weiter, und er sandte Boten vor sich her, und sie gingen hin und kamen in ein Dorf der Samariter, um ihm Herberge zu bereiten. Es war also keine spontane Entscheidung, was Jesus getan hatte, hatte Hand und Fuß. Er musste nach Jerusalem, er hatte einen Jüngerkreis und er hat es vorbereitet, so gut es eben halt oder soweit es notwendig war, und hat es in Angriff genommen. Was ich daraus für mich lerne, ist, ebenso zu sehen, wenn es Dinge gibt, die erledigt werden müssen, auch wenn sie unangenehm sind, es ist nur die zweitbeste Lösung, es vor sich herzuschieben. Man soll es sich überlegen, es durchdenken und planen und in Angriff nehmen. Geschwister, das fällt mir nicht leicht. Ich denke auch, dass wir als Gemeinde daraus lernen können, wenn wir uns Aufgaben vornehmen, ist das nicht immer leicht. Und nicht immer, sag ich einmal, ist das, was man tun muss, etwas, was die wahre Freude ist. Aber wenn man erkennt, dass es notwendig ist, dann ist es sozusagen vernünftig, sich an Jesus ein Beispiel zu nehmen und so eine Sache anzugehen. So, und wie das manchmal so ist, alles, was man sich vornimmt, geht nicht, sag ich einmal, ohne Komplikationen vor sich. Da heißt es, und sie, die Samariter, nahmen ihn nicht auf. Warum? Weil sein Angesicht nach Jerusalem gerichtet war. Dieser Vers, den man da so liest, beschreibt etwas, was ein großes Problem gewesen ist. Die tiefe geistliche Diskrepanz der Samariter und dem jüdischen Volk. Es gab einen theologischen Graben zwischen diesen beiden Menschengruppen. Und diese geradezu ideologische Sichtweise verhinderte, dass sie nun Jesus aufgenommen haben. Und es war nicht so ganz ohne, denn wir wissen ja, dass viele, auch der Samariter, ihn erkannt haben. Wir denken an die Frau aus Phönizien beispielsweise, die darum ringt, dass Jesus ihre Tochter gesund macht, die von einem Geist besessen war. Wir denken daran, dass er mit der Frau am Brunnen, am Jakobsbrunnen gesprochen hat und ihr auch einen Weg zu Gott gewiesen hat und eine Brücke geschlagen hat zwischen den theologischen Unterschieden. Wir erinnern uns vielleicht dunkel daran, dass die ja sagte, wo soll man anbeten, auf dem Berg Gerazim oder in Jerusalem? Aber er sagte, letztlich ist das eine unwichtige Frage. Die wahren Anbeter sind diejenigen, die Gott aus dem Geist heraus anbeten. Jesus überwindet diese Brücke. Und diese ideologische Verblendung ist eine der größten Probleme, die ich sehe, die auch die Christenheit betrifft. Ich weiß, es gibt Gemeinden, die mit uns keine Gemeinschaft pflegen wollen, weil wir in Anführungsstrichen den Frauen gestatten, laut im Gottesdienst zu beten. Ich will da auf dieses Thema jetzt nicht eingehen, aber es zeigt, wie manchmal so Fragen plötzlich die Gemeinschaft zerbrechen. Und wie schlimm das ist, sehen wir auch in der Geschichte. Nehmen wir den Syrien-Konflikt, wo sich muslimische Gruppen gegenseitig den rechten Glauben in Anführungsstrichen abgesprochen haben und haben das Land jetzt in Schutt und Asche gelegt. Aber wir brauchen nicht so weit zu gehen und uns unseren Finger auf andere zu richten. Die deutsche Geschichte ist voll davon. Ein großes Problem im Dritten Reich war ja die Judenfrage. Und wenn wir bedenken, dass die Menschen, die Deutschland geprägt haben, Juden gewesen sind, so kann man sich heute eigentlich vernünftigerweise nur am Kopf fragen und sich fragen, wie kann das sein? Zum Beispiel Albert Einstein war Jude. Leute, die vielleicht weniger kennen, ist Emmy Noether, Hurwitz, Hartog, berühmte Leute, die Wissenschaftler gewesen sind und Bahnbrechendes geleistet haben. Oder der Komponist Erich Korngold, der nicht nur Opern geschrieben hat, sondern auch bekannte Filmmusiken. Oder Kurt Weill, der mit Bertolt Brecht zusammengearbeitet hat und beispielsweise wir aus der Dreigroschenoper kennen. Wenn wir sie aus dem deutschen Kulturkreis herausnehmen, ist deutsche Kultur nur noch die Hälfte. Aber es gibt manchmal so diese ideologische Verblendung, die tiefe Graben ausreißt und fürchterlich negative Konsequenzen hat. Wir müssen aufpassen, dass nicht wir uns davon anstecken lassen, denn Keiner hätte früher, vor dem Dritten Reich, wohl geahnt, dass sie Opfer solch einer Gesinnung werden würden. Lasst uns das also eine Warnung sein. Und wie reagieren nun die Jünger? Da lesen wir, als die Jünger Jakobus und Johannes sehen, das sehen, sagen sie: Herr, willst du, dass wir Feuer vom Himmel fallen lassen und sie verzehren heißen? Der Hintergrund ist, sie fühlten Jesus dadurch kompromittiert, beleidigt. Aber wir kennen nun gerade Jakobus und Johannes. Das waren doch diejenigen zwei Jünger, die sich darum stritten, dass sie zur Rechten und Linken Jesus sitzen wollten im Reiche Gottes. Und es ging da bei ihnen auch darum, wer der Größte im Himmelreich war. Ich vermute einmal, dass das nicht nur Jesus sozusagen ist, was sie aufgeregt hat, dass er abgelehnt wurde, sondern dass sie sich persönlich auch damit angegriffen gefühlt haben. Entschuldigung, das kann ich nicht beweisen, aber das drängt sich so das Gefühl bei mir auf. Die Frage ist, bei dem, was man manchmal tut, ist das wirklich aus dem Glauben herausgeboren oder ist es in Anführungsstrichen scheinheilig? Es sieht heilig aus, es ist es aber nicht. Persönliche Dinge spielen eine Rolle und wir benutzen dann Gott dazu, diese Ziele durchzusetzen, diese persönlichen Ziele zu rechtfertigen, die man damit verfolgt. Dieser Text soll uns warnen. Wir könnten plötzlich auch einmal in die Situation kommen, dass es uns genauso geht. Die Frage ist, ist das, was ich jetzt mache, Gottes Sache oder ist es meine Sache? Die Frage ist, die wir uns stellen müssen, ist etwas, was Jesus einmal den Pharisäern vorwirft. Und er zitiert dabei Jesaja: Dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, doch ihr Herz ist weit weg von mir. Vergeblich aber verehren sie mich, indem sie Lehren vortragen, welche Gebote von Menschen sind. Leider ist die theologische Geschichte davon wirklich auch berührt. Gibt es nicht diese Lehre, es ist besser, ehelos zu sein, und man gebietet den geistlichen Mitarbeitern in der Kirche, Ehelosigkeit zu pflegen? Oder diese ganzen Fastenriten, die es manchmal gibt. Wir wissen, dass es gut ist. Wenn es aber darum geht, sich dadurch zu etablieren, sich selber hochzustellen, dann ist das Problem gegeben, dass man mit Gott in Konflikt kommt. Dass das, was eigentlich sinnvoll und gut ist, plötzlich ins Gegenteil umschlägt. Die Kirchengeschichte spricht davon, dass die Fürsten, die Könige sich als Herrscher aus Gottes Gnaden bezeichnet haben. Die waren vielleicht aus Gottes Gnaden eingesetzt, aber es war bestimmt von Gott nicht so gemeint, dass sie dadurch das Recht bekämen, die Leute auszubeuten, Leibeigene zu nehmen, Hab und Gut aufzuzehren, damit sie sich prunkvolle Häuser und Burgen und Schlösser bauen konnten. Wenn es um geistliche Fragen und auch um Probleme geht, denke ich, ist es wichtig, dass man die richtigen Prioritäten sieht. Denn es ist richtig gewesen, dass die Samariter wohl, ich sag mal, einen Fehler gemacht haben, ein Fauxpas begangen haben. Denn wer Christus ist, war ja sichtbar. Die Wunder, die er getan hatten, liefen vor ihm her und war mehr oder weniger jedem bekannt. Denn das ganze Volk lief ja immer zusammen, wenn er irgendwo aufgetreten ist. Aber es ist manchmal so, dass Wahrheit nicht Wahrheit ist. Eine Diskussion beispielsweise, die Jesus mit den Pharisäern führte, entbrannte daraus, dass er am Sabbat durch die Saaten gezogen ist, durch die Felder gezogen ist und die Jünger hungerten. Und sie rissen sich Ehren ab und aßen sie. Die Pharisäer sagen, das ist am Sabbat verboten. Eigentlich, streng genommen, hatten sie recht. Nur Jesus sagt, habt ihr nicht gelesen, was David tat, als er ihm und seine Begleiter hungerten, wie er in das Haus Gottes hineinging und sie die Schaubrote aßen, die er nicht essen durfte, noch seine Begleiter, sondern allein die Priester? Das heißt, eigentlich ist das schon ein Gesetzesbruch gewesen, eine besondere Situation, nämlich das Reich Gottes, was jetzt verkündet werden musste, hatte eine höhere Priorität. Das eine war höher zu bewerten als das andere. Es war nicht unwichtig, aber es gibt manchmal Dinge, die in einer besonderen Situation eine höhere Priorität besitzen. Wir sollen weise sein, wir sollen verstehen, was Gottes Wille ist. Das ist nicht leicht. Ich gebe es zu und ich ringe immer darum, aber es ist eigentlich unsere Aufgabe und wir sollen gemeinsam daran arbeiten, diese Einordnung des Willen Gottes zu bekommen. Paulus schreibt davon, wir sollen vollkommen werden, im Verständnis auch vollkommen werden. Das zielt so darauf hin ab. Pardon. Jesus sagte, wenn ihr erkannt hättet, was es heißt, Barmherzigkeit willig und nicht Opfer, so hättet ihr die Unschuldigen nicht verurteilt. Also die Barmherzigkeit, sagt er, hat eine höhere Priorität als das Halten des Sabbats. Wenn wir Fragen in der Gemeinde stellen, dann sag ich mal, ist es gut, wenn wir versuchen, nicht nur die Wahrheit zu erkennen, sondern auch erkennen, welches Gewicht sie hat, wie sie im Gesamtzusammenhang einzuordnen ist. Das, denke ich, unterscheidet Wissen von Klugheit oder Weisheit. Wie geht es nun weiter? Er aber wandte sich um und bedrohte sie. Und ich nehme mal diese Verse, die manche Handschriften haben, nicht dazu, weil ich finde, sie passen eigentlich in den Geist des Textes. Und er, Jesus, sprach, wisst ihr nicht, welches Geistes Kinder ihr seid? Denn der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, Menschenleben zu verderben, sondern zu erretten. Das ist hier einmal, wie Jesus Prioritäten setzt. Dass er beleidigt wurde, stellt er zurück hinter seinen Auftrag, den er von Gott hat. Und der Auftrag ist eben halt, Menschenleben zu erretten und nicht zu verderben. Nehmen wir einmal an, er hätte jetzt dem Vorschlag seiner Jünger gefolgt. Und das Feuer wäre vom Himmel gekommen und hätte sie verzehrt, das ganze Dorf. Was wäre gewesen? Das hätte man in ganz Samarien besprochen, hätte von diesem Vorfall berichtet. Und ein wenig später, nach Pfingsten, wie hätte es dann mit der Mission sein sollen? Wenn man dann nach Samaria geht und versucht, dort das Wort Gottes zu verkündigen, nachdem man vorher die Männer, Frauen und Kinder gebraten hat. Das sozusagen wäre ein Problem gewesen. Jesus hat sich nicht aus einer Momentsituation heraus verleiten lassen, sondern er hat hindurchgeblickt. Als es einen Konflikt gab hinsichtlich seines Weges, den er gehen würde, sagte Petrus zu ihm, dass du sterben musst in Jerusalem, das möge Gott verhindern. Er aber sagte zu Petrus, hinweg von mir, Satan, du bist mir ein Fallstrick und warum? Denn du sinnst nicht, was göttlich, sondern was menschlich ist. Wenn wir Fragen diskutieren in unserem Leben, dann ist das Menschliche, wie wir das empfinden, so schrecklich nah. Aber es ist weise und gut, versuchen, eine göttliche Sicht auf die Dinge zu bekommen, weil dann plötzlich ganz andere Dinge wichtig werden. und man Dinge ganz anders beurteilt. Was wir von Jesus aus dieser Geschichte noch lernen können, er hatte ein Ziel, es gab Komplikationen, aber er hat es gar nicht weiter zum Thema gemacht, sondern es heißt hier, und sie begaben sich in ein anderes Dorf. Die einfachste, beste Lösung hat er jetzt ergriffen, nicht lange in diesen Konflikt herumgerührt, sondern Schlussstrich, dann gehen wir in ein anderes Dorf. Und so ist er mit diesem Problem umgegangen. Dieses Dorf, glaube ich, hat sowieso sein Gericht bekommen. Möglicherweise. Denn wenn sie Jesus abgelehnt haben, dann wissen wir, dass ein viel größeres Gericht ihnen bevorsteht, wie allen Menschen, die die frohe Botschaft ablehnen. Vielleicht wäre es für sie das kleinere Übel gewesen, wenn sie gerettet worden wären, durch ein Feuer vom Himmel verzehrt zu werden, als die Strafe ertragen zu müssen, Jesus als den Erretter abgelehnt zu haben. Das waren so ein paar Gedanken beim Text aus dem Lukas-Evangelium.